Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, mit einem Klassiker der Fernsehgeschichte. Wir gehen zurück ins Jahr 1999.
Ich habe was Tolles im Fernsehen gesehen. Sie kennen ja vielleicht schon ganz neu im Programm bei Sat.1, dem Erfolgssender, die Richterin Barbara Salisch.
Es geht hier um einen Knallerbsenstrauch, direkt unmittelbar an unserem Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun in the morning.
Ja, Stefan Raab auf dem Höhepunkt von TV Total und die Maschendrahtzaun-Knallerbsenstrauch-Schose nahm ihren Lauf. Jetzt hat Stefan Raab eine neue Fernsehshow und die besprechen wir gleich. Mit einer Frage, die ich mir seit Jahren nicht mehr gestellt habe, möchte ich zugeben, was macht eigentlich Stefan Raab? Ja? Also bei mir ist der Mann, der ja zeitweilig omnipräsent war, inzwischen in der historischen Ablage gelandet. Auch im Speichergedächtnis, da drohen die Raab-Restbestände zunehmend zu verblassen und damit auch die letzten vagen Erinnerungen an Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch. Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt durch das Gespräch mit Popkulturjournalistin Lisa Ludwig. Sie hat nämlich für uns die erste Folge der neuen Stefan Raab-Show gesehen. Die heißt Täglich frisch geröstet und Premiere war gestern beim Streamingdienst TV Now, hinter dem RTL steht. Tag, Frau Ludwig.
Hallo.
Wie viel Stefan Raab steckt denn eigentlich im neuen Stefan Raab-Format?
Ja, ziemlich wenig. Also das Studio, die Band, die Off-Stimme, das fühlt sich schon alles irgendwie vertraut an. Raab selbst sieht und hört man aber nicht. Vielleicht wird einem deswegen in der ersten Sendung dann auch direkt erklärt, inwiefern der Großmeister der deutschen Abendunterhaltung, und das ist er ja irgendwie nach wie vor, überhaupt involviert ist bei dem Format.
Täglich frisch geröstet wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Er sitzt wirklich in der Regie und frisst Chips und hofft, dass Ralf Möller deutlich mehr Text hat als bei Gladiator.
So, okay, wir hören jetzt was von Schauspieler Ralf Möller, was ein Hinweis ist auf das sogenannte Roast-Format. Ja, die Show ist ja ein Roast-Format. Bloß, was ist ein Roast-Format?
Also das Konzept kommt ursprünglich aus den USA und ist eigentlich ganz einfach. Also da gibt es ein oder mehrere Personen und die machen sich über jemanden lustig, der in der Öffentlichkeit steht. Also ein Star, der sich da freiwillig roasten lässt quasi, also satirisch auseinandernehmen lässt. Täglich frisch geröstet dreht es noch so ein bisschen weiter. Der Star in dem Fall ist es jetzt Schauspieler Ralf Möller, versucht eine typische Late-Night-Show durchzumoderieren, also mit Monolog am Anfang, verschiedenen Einspielern, Interview, Musikgast. Und die These dabei ist, es gibt niemanden mehr, der in Deutschland gute Late-Night-Shows macht, also testet TV Now jetzt diverse C-Promis durch, vielleicht kriegt das ja einer von denen hin. Und der Star, eben Ralf Möller in der ersten Folge, wird von einem richtigen Comedian beobachtet. Das ist in dem Fall jetzt Olaf Schubert. Und der macht sich über alles lustig, was in der Show passiert. Er roastet den Moderator also. Und das kann man sich grundlegend so ein bisschen vorstellen, wie so ein YouTube-Reaction-Video, wo sich ein Influencer Videos von anderen Influencern anguckt und sich darüber lustig macht.
Und funktioniert das hier?
Leider überhaupt nicht. Also an sich stecken da total viele gute Ideen drin oder so okay gute Ideen. Es gibt zum Beispiel den Einspieler Blind Date Band. Da castet Lux van der Horst mäßig talentierte Hobbymusiker zusammen und die müssen dann später in der Sendung mit Gentlemen auf der Bühne stehen und performen. Und auch das Prinzip, dass jemand ohne jegliche Vorerfahrung in dem Bereich versucht, eine gute Late-Night-Show abzuliefern, das ist ja eigentlich ganz spannend. Das Problem ist halt, eine schlechte Show ist eine schlechte Show und die wechselnden Hosts wie Ralf Möller haben sich ja auch weder die Einspieler ausgedacht, noch ihre schlechten Witze selbst geschrieben.
Ja, am Mittwoch moderiert Jorge González die Show. Da sage ich jetzt schon mal, hasta la vista, Jorge. Das heißt übrigens so viel wie I'm a promise mit Mayo.
Okay, also das tut jetzt in der Tat ziemlich weh. Dennoch, das nächste täglich frisch geröstet, das gibt es ja schon am Mittwoch. Und wir können schlussfolgern, das lohnt sich nicht mal für Stefan Raab-Fans, das zu gucken.
Nee, wenn man sich wirklich an das schlechte deutsche Late-Night-Formate hätte abarbeiten wollen, dann hätte man ja zum Beispiel auch so klar umrissene Challenges machen können, die so klassische Late-Night-Formate persiflieren. Und das dann vielleicht mit Leuten, die tatsächliche Kandidaten für eine mögliche Late-Night-Show wären. Ralf Möller wird niemals eine Late-Night-Show im deutschen Fernsehen moderieren und hat da auch gar keine Ambition zu. Das weiß er selbst, das wissen wir ja aber auch als Zuschauer und Zuschauerinnen. Das heißt, im Endeffekt spielt ein semi-talentierter Schauspieler hier einen schlechten Late-Night-Host und wird dafür dann von einem semi-witzigen Comedian fertig gemacht. Warum sollte sich das irgendjemand angucken wollen? Also für mich fühlt sich das so nicht an wie eine neue, geniale Idee von Stefan Raab. Das fühlt sich eher so an, als würde sich Stefan Raab am deutschen Fernsehen rächen. Und da weiß ich wirklich nicht, womit wir das verdient haben.
Eine Show wie ein Verkehrsunfall, so würde ich das zusammenfassen, was Lisa Ludwig erzählt hat über die neue Stefan Raab-Show ohne Stefan Raab. Vielen Dank. Folgendes ist naheliegend, aber sei trotzdem betont, dass wir als Deutschlandfunk Kultur natürlich besonders intensiv drauf schauen, was Corona und für Kultur und Kulturschaffende bedeutet. Welche Sorgen aber auch Lösungen sich abzeichnen. Und an dieser Stelle sprechen wir drüber mit Mo Lohschelder. Sie ist eine feste Größe in der Berliner Club- und Techno-Szene, Musikerin, DJ. Sie hat das Herons of Sound Festival kuratiert, das Frauen, das Pionierinnen elektronischer Musik eine große Bühne bietet. Und sie ist Solo-selbstständige Booking-Agenturbetreiberin. Tag, Frau Lohschelder.
Ja, guten Tag.
Was heißt das? In welcher Situation sind Sie gerade?
Ja, ich bin in der Situation, dass es eigentlich 2019 war ein sehr gutes Jahr. Es war völlig klar, dass 2020 ein noch viel besseres Jahr werden wird. Also ich hatte ganz viele Touren festgebucht für meine KünstlerInnen und auch einige sehr große Festivals, die Künstler und Künstlerinnen gebucht hatten. Also das heißt, die Planung war schon voll im Gange und ich bin sozusagen ja im vollen Lauf gestoppt worden, wie so viele. Und dann nach dem ersten Schock gab es ja dann die Soforthilfen, die ich auch glücklicherweise schnell genug beantragt habe, dass ich davon profitieren konnte, im Gegensatz zu einigen meiner Kolleginnen oder auch KünstlerInnen, die nicht so schnell waren und dann halt entsprechend Grundsicherung bzw. Hartz IV beantragen mussten. Und ja, dann erstmal die Monate April, Mai, Juni hatte ich nur noch 1,5% des Umsatzes, den ich sonst hatte. Juli war auch noch 1,5%. Dann ging es aber halt langsam wieder hoch. Also ich habe dann im August, September, Oktober also halt einfach wirklich so wieder eine Aufwärtstendenz sehen können. Und ja, und jetzt ist halt wieder eigentlich, kann man sagen, 0% im November.
Ich habe den Satz von Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, Ihre Situation sei exemplarisch für das Dilemma, in dem Solo-Selbstständige stecken. Inwiefern exemplarisch?
Ja, also halt einfach im Sinne von, ich rede von den Solo-Selbstständigen oder beziehungsweise den Menschen, die ohne Anstellung unterwegs sind in der Kulturbranche, oder also im weitesten Sinne, also dafür meine ich, bin ich exemplarisch, weil es halt einfach, wir sind nicht arbeitslos, ja, also wir haben ja unsere Arbeit, unsere Tätigkeit nicht verloren, aber wir sind mit einem, mit einer Blockade zum, natürlich wissen wir, es ist mein Wohl, ja, auferlegt, das heißt, wir sind lahmgelegt. Und diese Situation, also die auch einfach, also nicht nur eine finanzielle Situation ist, sondern auch eine psychisch sehr belastende Situation, die sehe ich als, also da bin ich als Teil davon. Also ich bin ein exemplarisches Beispiel dafür.
Fühlen Sie sich genügend unterstützt von der Politik und verspüren Sie genügend gesellschaftlichen Rückhalt als Kulturschaffende?
Ja, es ist komplexer, würde ich sagen. Also es gibt natürlich diese finanzielle Notlage, die ja jetzt also offensichtlich auch von Altmaier und Scholz verstanden wurde. Ich denke mal, dass gerade die Alarmstufe Rot-Demonstration da sehr viel Verständnis oder beziehungsweise Bewusstsein für die Komplexität der im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, Veranstaltungsbranche, ich beziehe da auch ein Theater, Museen und Kinos mit ein, ja. Aber ich glaube, dass halt eben das Bewusstsein bei den PolitikerInnen mittlerweile angekommen ist. Und jetzt hoffen wir mal, dass halt eben also diese Novemberhilfe tatsächlich dann ab 25. November beantragt werden kann. Das ist das eine, also diese finanzielle Seite. Das andere ist das Gesellschaftliche, also dass wir so ein bisschen, oder zumindest ich selber, bin so ein bisschen überrascht, schockiert, wie gering eigentlich Kultur geschätzt wird in Deutschland, in der Gesellschaft. Also das ist halt, also und das merke ich auch in meinem Umfeld, also jetzt nicht in dem direkten, also in meinem sozusagen beruflichen Umfeld oder in dem Freundesumfeld, aber im weiteren Umfeld merke ich das halt eben auch, dass es immer wieder heißt, naja, das ist jetzt halt eben, also die Bespaßung muss jetzt einfach mal zurückgeschaltet werden.
Ich finde diese Frage sehr spannend. Was bedeutet eigentlich Kultur auch dem Einzelnen? Also ich persönlich merke jetzt, sie fehlt mir unglaublich und ich habe Angst, sehr viel zu verlieren. Dann denke ich mir auch, naja, ich weiß, ich komme aus einer urbanen Berliner Perspektive, die nicht für jeden gilt, aber ich fand in diesem Zusammenhang sehr spannenden Text vom Kulturmanager Volkert Ude, der einen Cultural New Deal fordert. Also er schreibt, wir müssten uns bewusst machen, wie viele Kulturen wir meinen, wenn wir über Kultur sprechen, was uns und anderen fehlt und was uns das wert sei. Und, das darf ich zitieren, wenn das gelingt, ist Kultur vielleicht auch irgendwann nicht mehr Freizeitbeschäftigung in den Augen von PolitikerInnen und eine freiwillige Leistung der Kommunen, die jederzeit weggekürzt werden kann, sondern Teil der Daseinsvorsorge, ein zentrales Anliegen der Gemeinschaft. Wir müssen reden über ein New Deal for Culture. Ich fragte mich nur daran anschließend, wenn ich dem folge, wenn ich auch der Prämisse folge, die Gewichtung ist für viele nicht so groß. Ich kann ja eine Wichtigkeit nicht verordnen. Also ich kann ja niemandem vorschreiben, wie wichtig ihm Kultur zu sein hat, oder?
Ich finde schon, dass man das verordnen kann. Also eigentlich, ja, also wie gesagt, es gibt halt einfach im Moment oder jetzt schon seit einigen Monaten die erschreckende Erkenntnis für Menschen, denen Kultur wichtig ist, dass es eben halt eben nicht verankert ist. Ja, also ganz konkret merken wir das jetzt im Lockdown natürlich daran, dass die Ausübung von Glaube im Grundgesetz verankert ist, die Ausübung oder beziehungsweise die Beschäftigung mit Kultur aber existiert nicht im Grundgesetz. Ja, also ich meine, es ist natürlich jetzt, man kann sagen, vermessen, ja, von mir zu fordern, dass Kultur im Grundgesetz mit verankert werden sollte. Aber ich finde halt eben wirklich, das ist ein so wichtiger Bestandteil. Und ich rede ja eben, wie gesagt, auch nicht nur von Konzerten, sondern es geht halt wirklich bis hin ja, zu Puppentheater. Also ich rede auch von Unterhaltung oder beziehungsweise Belehrung, Inspiration für Kinder, für jeden Teil der Gesellschaft, ja. Und auch, was im Moment so ein bisschen hinten überfällt, ist, inwiefern Kultur natürlich auch eine wichtige, also auch eine wirtschaftliche Rolle spielt für Menschen, die jetzt in erster Linie gar nicht mit Kultur in Verbindung gebracht werden, wie Taxiunternehmen, Hostels, Hotellerie, Gastgewerbe und Einzelhandel, aber eben auch Caterer und dann diese ganzen Minijobber, die ja, StudentInnen, die ihr AFÖG aufstocken durch Jobs an der Kasse oder an der Theke.
Frau Nussschädler, nur das würde ja jetzt bedeuten, wenn ich jetzt diesem New Deal for Culture folge und den Ideen, die Volkert Ude schildert, würde das ja bedeuten, dass das, was Sie jetzt geschildert haben, bei vielen ankommen würde, bei denen es vielleicht noch nicht angekommen ist. Also bei vielen, die noch nicht sehen, wie wertvoll und umgreifend Kultur sein kann. Und die Verordnung wiederum ist dann doch eine auf politischer Ebene. Wir setzen als Politik, wie wichtig Kultur ist und deswegen gibt es Maßnahmen XY. Das ist doch ein Unterschied, oder? Da reden wir über unterschiedliche Ebenen.
Ja, wir reden über unterschiedliche Ebenen, aber das Problem ist so ein bisschen, dass in der aktuellen Debatte, also auch in den Medien, Kultur immer sehr verkürzt dargestellt wird. Also im Sommer hieß es halt immer die Corona-Partys oder überhaupt irgendwie, also sozusagen, also im Sommer war es fast gar kein dramatisches Thema. Ja, also es hieß halt immer irgendwie so, ja, das muss jetzt alles irgendwie ein bisschen zurückgeschraubt werden. Und das heißt, also es wurde immer auf diese das Vergnügen letzten Endes reduziert. Ja?
Mhm. Also auf wie Kultur medial reflektiert wird, das war genau. Ihnen zu einseitig. Da haben Sie vermisst, dass mehr stattfindet, die Bandbreite abzubilden, die Sie geschildert haben und damit auch den Wert zu unterstreichen von Kultur. Aber eine Frage habe ich doch noch. Wenn Sie sich vorstellen, den Tag heute in einem Jahr, was sehen Sie denn dann?
Ich bin eine Optimistin. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir das jetzt irgendwie nicht irgendwann auch mal wuppen, weil jetzt gibt es irgendwie diese beiden Impfstoffhersteller, die sich da präsentieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht irgendwann auch über diese Pandemie hinauskommen. Und deswegen hoffe ich, dass ich in einem Jahr genauso wieder im vollen Lauf bin, wie ich es vorher war.
Frau Loschäder, vielen Dank und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate.
Ja, danke Ihnen auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Konzert oder Theateraufführung oder wie auch immer.
Keine Einwände.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Knapp ein Jahr nach dem Kunstdiebstahl im Dresdner Grüngewölbe hat die Polizei bei einem Großeinsatz mit mehr als 1600 Beamten in Berlin 3 Tatverdächtige festgenommen und 2 mutmaßliche Täter zur öffentlichen Verhandlung ausgeschrieben. Die Tatverdächtigen sollen zur Remo-Familie gehören. Mitglieder der Familie sind schon wegen des Diebstahls der Goldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt worden. Hoffnung, die Schmuckstücke aus dem Grüngewölbe wiederzufinden, gäbe es kaum. Nadja Malak.
Die Remos haben wahrscheinlich eine Struktur dazu, sowas sehr schnell einschmelzen zu lassen. Und es besteht einfach zu befürchten, dass auch die Schmuckstücke auseinandergebrochen worden sind, das Gold eingeschmolzen worden ist und die Steine vielleicht sogar umgeschliffen worden sind. Es geht bei dieser Tat, bei diesen Tätern nicht um den Kunstdiebstahl. Es geht einfach darum, Geld daraus zu machen und viel Geld daraus zu machen.
Nadja Malak vom MDR-Verhandlungsmagazin Kripo Live. Das Brandenburgerische Landeshauptarchiv will 42.000 Akten der Nationalsozialistischen Vermögensverwertungsgesellschaft Berlin-Brandenburg für die Forschung und die Öffentlichkeit digital zugänglich machen. Damit solle auch der Entzug und Verbleib von Kulturgut, das im Zuge der NS-Verfolgung beschlagnahmt wurde, weiter aufgeklärt werden, teilte das Archiv mit. Auch könnten die Akten letzte Hinweise zum Schicksal der Deportierten und Ermordeten enthalten. Die Kosten des Pilotprojekts belaufen sich auf Höhe von 3,6 Millionen Euro. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, will laut Medienberichten den Vertrag mit Opernintendantin Birgit Meyer nicht verlängern. Der Vertrag endet im Jahr 2022. Nach 10 Jahren Amtszeit sei ein Wechsel am Kölner Opernhaus nötig, hieß es. Der Rat der Stadt könnte diese Entscheidung noch kippen. Dies gilt allerdings als unwahrscheinlich. Der französische Radiosender RFI hat versehentlich hunderte Nachrufe auf noch lebende Persönlichkeiten online veröffentlicht. Dazu gehören Beiträge über Queen Elisabeth II., den brasilianischen Fußballer Pelé und die französische Schauspielerin Brigitte Bardot. Der Sender verwies auf ein technisches Problem. Man entschuldige sich bei den Betroffenen, twitterte der internationale Radiosender. Die Nachrufe seien von Journalisten vorgeschrieben worden, um schnell auf einen tatsächlichen Todesfall reagieren zu können, erklärte der Sender weiter. Dies sei bei vielen Medien gängige Praxis.
So, wir haben ja schon gesprochen über Corona und die Folgen für die Kulturszene hierzulande, die Folgen für Solo-Selbstständige. Jetzt schauen wir auf Kino und Corona und machen einen großen Sprung und fangen an in Hollywood.
Yeah! Hollywood-Star Jennifer Lawrence rennt im Pyjama durch die Straße und jubelt über Joe Bidens Wahlsieg. Zumindest wenn man dem Video trauen darf, das sie gepostet hat. Hollywood ist in Jubelstimmung.
Wenn man sich angeguckt hat, was die ganzen Celebrities getwittert und auf Instagram gepostet haben, dann war das schon so eine ganz, ganz große Erleichterung. Die hat man so richtig spüren können in ganz L.A., weil eben diese Entertainment-Branche eher sehr linksliberal geprägt ist. Also insofern sind hier alle erstmal happy, auch weil Donald Trump Hollywood ja hasst.
Ganz anders, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, ist die Stimmung, was das Kino betrifft.
Man kann das nicht anders beschreiben als Katastrophenstimmung. Zum Beispiel hier in Los Angeles ist es immer noch so, dass seit März die Kinos nicht offen haben.
Auf 70% beziffert der Nationalverband US-amerikanischer Kinobetreiber NATO die Verluste der Filmtheater für 2020. In einem Appell an den Kongress fordert der Verband jetzt Zuschüsse von 15 Milliarden für unabhängige Filmtheater und Musikstätten. Die bisherigen Staatshilfen in Form von Krediten bringen wenig, weil kaum Aussicht besteht, das Geld zurückzahlen zu können, sagen die Kinobetreiber. Und selbst die bisherigen Hilfen stocken, weil sich die Parteien im Kongress nicht einigen können. Manche greifen zur Selbsthilfe, wie die größte Kinokette in den USA.
AMC zum Beispiel hat ja angeboten, dass man ein ganzes Kino mieten kann für etwa 20 Leute für $99. Das ist natürlich ein unglaubliches Angebot. Und da kann man sich dann alte Filme angucken. Aber es ist natürlich ein Ausdruck auch dessen, wie verzweifelt diese Kinokette sein muss, dass sie es für so wenig Geld ihre Kinos vermietet, weil damit kannst du die Kosten natürlich auch nicht mehr reinspielen.
Der Verband der großen Hollywood-Studios hat einen Appell an den gewählten Präsidenten Biden gerichtet. Aber ob es mit der neuen Regierung eine substanziell andere Kulturförderung geben wird, ist fraglich.
Dass es da eben diesen Wechsel gibt, dass Kulturinstitutionen stärker finanziell gefördert werden vom Staat, das sehe ich nicht. Das ist einfach etwas, was hier so stark verwurzelt ist, dass vieles eben über die Privatwirtschaft läuft. Vor allem gibt es dann, glaube ich, auch andere Felder, in denen das nochmal dringlicher wäre. Also da gibt es leider, muss man dann sagen, vor der Kultur einfach nochmal viele, viele andere Baustellen in den USA. Allein wenn ich mir in L.A. hier die Obdachlosen angucke und so.
Du, kommst du morgen zum Frühstück zu Oma?
Ich flieg da schon um 10. Hast dir gesagt, dass ich da bin?
Nee, das macht gar nichts. Rufe ich die Inge an.
Wen?
Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter.
Mhm. Naja, das ist ja gut. Dann ruft sie dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das war ein Scherz jetzt, ja.
Ein kompliziertes Vater-Tochter-Verhältnis. Davon erzählt der deutsche Film Toni Erdmann, der vor einigen Jahren einer der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme in Europa war.
Das passiert nicht einfach so leicht, weil dahinter stehen halt allein schon durch diese Sprachenvielfalt immense Kosten.
Denn, so der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, deutsche Filme müssen synchronisiert oder untertitelt werden, wenn sie im Ausland laufen sollen.
Im Vergleich zum amerikanischen Markt haben wir auch eine Sprach- und kulturelle Vielfalt. Das, was uns natürlich so stark macht, ist auf der anderen Seite natürlich eine Schwäche.
Gegen die englischsprachigen Hollywood-Produktionen haben europäische Filme in ihren Nachbarländern kommerziell keine Chance. Deshalb wurden schon in den 80er Jahren europäische Förderprogramme geschaffen. Seit 2014 läuft das Creative Europe Media Programm.
Da wird dann zum Beispiel die Untertitelung ebenso mit bezuschusst, wie natürlich überhaupt, dass es in anderen Ländern einen offenen Markt, Festival, Kinos gibt, die sich darauf spezialisieren, auch Filme aus anderen europäischen Ländern zu spielen.
Nun drohte das Programm auszulaufen, weil der Finanzrahmen, innerhalb dessen dieses Programm angelegt ist, nicht stand. Die finanziellen Folgen der Pandemie erschwerten auch hier eine europäische Einigung. Im letzten Moment wurde jetzt die Finanzierung geklärt.
Also es ist tatsächlich dramatisch kurz jetzt, weil es geht ja um die Förderprogramme für das nächste Jahr.
Jetzt gibt es mit einem 2,2 Milliarden Programm bis 2027 Planungssicherheit. Das sei, so Breuer, auch nötig, nicht zuletzt, weil der Brexit die Probleme noch weiter verschärft. Britische Filme haben aufgrund der Sprache weltweit den größten Anteil am europäischen Filmexport. Nun entfällt die britische Kofinanzierung des Programms. Allerdings könne die neue Situation auch das Bewusstsein für die Probleme des europäischen Films schärfen, so Breuer.
Jetzt ist die Frage, sind wir überhaupt noch sichtbar oder produzieren wir schlicht nur noch für uns? Und das war schon vor Corona klar. Wir haben global eine Marktmachtmonopolisierung. Das sieht man im Studiowesen, das sieht man bei den Streaming-Plattformen. Auf der anderen Seite wird China immer stärker und dazwischen ist Europa eingekeilt.
Zumindest ist sich die EU dieses Problems bewusst und auch der Bedeutung ihres Hilfsprogramms für den europäischen Film. Denn
Das ist eine der Erfolgsstories der Europäischen Union.
Das sagt Christian Breuer, der Vorsitzende des Filmkunst-Theaterverbandes AG Kino, im Beitrag von Christian Berndt. Und mit diesem positiven, doch, irgendwo positiven Schluss jetzt gerade, fast schon sowas wie erleichternd, oder?
Fundstück.
Dass die Einwohner von New York die größte Skulptur bilden, die jemals hergestellt wurde, hat der Lettrist Gérard-Philippe Brotin erkannt. Die Struktur des menschlichen Alltags innerhalb dieses Gebildes untersuchte der Künstler 1976 mit einer Komposition für Radio France. Dazu hat Brotin eine Art persönliches Alphabet von menschlichen Lauten zusammengestellt. In der Etude Numero 1 hat er sie vor einem im Hintergrund tickenden Metronom arrangiert. Es ist ein Stück über die Zeit und menschliche Empfindungen, die beide keinen Stillstand kennen.
Es ist ein Fundstück, definitiv ein Fundstück. Gefunden hat's wie immer unser Soundarchivar Paul Paulun, und seine für uns gesammelten Werke finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/Fundstücke. Und damit zu den Breaking News. Angela Merkel muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten, wegen ihrer Klimapolitik. Also im Film jetzt, ne? Und zwar im neuen Film von Andres Feil. Der heißt Ökozid, spielt im Jahr 2034, läuft aber schon deutlich früher im Fernsehen. Morgen nämlich 20.15 Uhr im Ersten. Stefan Keim hat ihn schon gesehen.
Wirbelstürme, Waldbrände, Überschwemmungen. Die Klimakatastrophe ist da. Mit Bildern von Naturkatastrophen beginnt der Film Ökozid von Andres Feil. Der Internationale Gerichtshof tagt in Berlin, weil drei Sturmfluten seinen eigentlichen Sitz, Den Haag, unter Wasser gesetzt haben.
Die Entscheidung der Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerschaft von Angela Merkel, den Kohleausstieg erst 2038 zu vollziehen, könnte Deutschland nun teuer zu stehen kommen.
Eine Koalition aus 31 Staaten hat die Bundesrepublik Deutschland verklagt. Wegen ihrer Versäumnisse in der Klimapolitik sei sie für das Elend in vielen Bereichen der Welt mitverantwortlich. Die USA und China stehen nicht vor Gericht, weil sie den Internationalen Gerichtshof nicht anerkennen. Juristische Grundlage für die Klage sind die Menschenrechte. Der von Edgar Selge gespielte Gerichtspräsident fasst die verhandelte Frage so zusammen.
Doch lassen sich tatsächlich aus den Menschenrechten Pflichten für die Staaten,
hinsichtlich des Umgangs mit dem Klimawandel ableiten.
Ökozid ist ein Gerichtsdrama, das fast unverändert auch auf der Bühne gespielt werden könnte. Beide Seiten haben nachvollziehbare Argumente. Das Publikum soll sich wie das Gericht selbst eine Meinung bilden anhand vieler Zeugenaussagen. Die dargestellten Fakten wurden von Experten gecheckt und sind mit Ausschnitten realer Nachrichtensendungen belegt. Der Rahmen des Films ist fiktional, sein Inhalt dokumentarisch. Da Angela Merkel als Hauptzeugin geladen ist, dreht es sich vor allem um Ereignisse während ihrer Kanzlerschaft.
Bis zum Juli 2019, also auch noch Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, hat die KfW Kohlekraftwerke in aller Welt finanziert, mit Milliarden. Während Deutschland sauberer wurde, verloren anderswo Menschen ihre Lebensgrundlage.
Zwei Anklägerinnen vertreten die Koalition der 31 Staaten. Nina Kunzendorf spielt die erfahrenere der beiden, eine Anwältin, die den Vertreter der Gegenseite gut kennt und auf einen möglichst günstigen Vergleich hinarbeitet. Ihre Kollegin ist jünger und aggressiver. Friederike Becht verkörpert eine leidenschaftliche Kämpferin.
Wir werden nachweisen, der Klimaaufbruch ist an denen gescheitert, die ihn am lautesten gefordert und am wenigsten unternommen haben. Vielleicht geht es deshalb im nächsten Verfahren um die strafrechtliche Verantwortung der handelnden Politiker, um Ihre Verantwortung, Frau Dr. Merkel.
Frau Maybach, in diesem Saal werden keine Drohungen ausgesprochen.
Herr Präsident, für die Klimaaktivistin Larissa Maybach ist Rachejustiz offenbar akzeptabel.
Manchmal bekommt der Film die typische Dramatik eines Justizthrillers. Doch die Spannungselemente stehen nicht im Vordergrund. Über weite Strecken ist Zuhören und Mitdenken gefragt. Nicht nur die Regierungszeit Angela Merkels wird durchleuchtet, auch die ihres Vorgängers Gerhard Schröder. Der Altkanzler oder im Jahr 2034 schon sehr Altkanzler lässt sich vor Gericht entschuldigen. Er ist in Russland abgetaucht. Unternehmer und Politiker werden nach ihrer Rolle bei klimafeindlichen Entscheidungen befragt, wobei Christian Grassoff als mit der Industrie verbandelter SPD-Abgeordneter ein herrlich satirisches und leider auch realistisches Porträt eines korrupten Entscheidungsträgers zeigt. Ganz selbstverständlich setzt der von Ulrich Tukur überzeugend arrogant gespielte Anwalt der Bundesregierung Propaganda als Prozessbegleitung ein. Mit manipulierten Videos und Fake News wird die Empörung in Deutschland geschürt. Allerdings hat der Staranwalt nicht alles unter Kontrolle.
Ich dachte, die Kampagne beginnt mit der Verhandlung.
Wir warten, ob überhaupt fortgesetzt wird.
Wir?
Sagen wir mal so, die Bundesrepublik ist nicht die einzige Partei, die hier viel zu verlieren hat.
Für wen arbeiten Sie denn noch?
Die Auftritte Angela Merkels sind die zentralen Momente des Films. Martina Aitner-Achampong spielt die fast 80-Jährige aufmerksam und undurchschaubar. Sie ist fast nie in Nahaufnahme zu sehen, sondern eher im Hintergrund oder bei ihren Auftritten als Zeugin von der Seite. So steht nicht die Virtuosität der Schauspielerin im Vordergrund, es geht um die Aussagen Angela Merkels. Sie verweist darauf, durch ihre Diplomatie das Klimaabkommen von Paris ermöglicht zu haben.
Wie die Kläger der Bundesregierung Blockadehaltung unterstellen wollen, das werden Sie in den kommenden Tagen sicher noch erläutern. Herr Präsident, ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgabe.
Justizdramen über strittige Themen haben gerade wieder Konjunktur. Gleich nächste Woche folgt Ferdinand von Schirachs Gott über die Sterbehilfe. Andres Feil allerdings lässt den Ökozid nicht, wie es Schirach tut, das Publikum abstimmen. Die Auflösung ist überraschend und provokant, was eine weitere Qualität dieses anspruchsvollen und packenden Fernsehfilms darstellt.
Namens Ökozid, morgen 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.